Ich weiß nicht, was von der Fülle letztes Mal noch hängen geblieben ist bei euch. Ich werde es nicht komplett wiederholen, sondern ich gebe nur noch mal einen kleinen Einstieg dazu. Deswegen habe ich diese Tafel vom letzten Mal noch hier. Ja, wir hatten vom Garten Eden angefangen, wo Gott uns in sein Ebenbild geschaffen hat. Adam und Eva hat uns diese Identität als Vertreter seiner Familie hier auf dieser Erde gegeben, ne, Mann und Frau in das Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat uns diese Position gegeben hier auf dieser Erde, nämlich im Garten Eden von diesem Herrschaftssitz auf diesem Planeten. Land der Glückseligkeit bedeutet das, also vollkommene Harmonie, vollkommene Liebe und vollkommener Frieden und Freude, ne? Bei Mensch und Tier und allen Lebewesen, die sonst noch da sind oder alles, was geschaffen worden ist. So, und dann hat er diesen Menschen eine Berufung gegeben, nämlich erstens die Gemeinschaft mit dem Schöpfer und miteinander. Daraus kommt Fruchtbarkeit und Multiplikation. Dann das Herrschen ist ein Auftrag für den Menschen gewesen, nämlich unter der Herrschaft von Gott, dann hier über diese Erde zu herrschen und diese Erde, den Garten und die Erde zu bebauen und zu bewahren. Soweit, so gut. Und das war diese vollkommene Identität, die der Mensch hatte. Und dann kam ja diese Schlange rein, kam Satan rein und es war sein Ziel, diese Identität, diese Position und diesen Auftrag zu stehlen. Und es ist ihm leider gelungen. So hat Satan die Identität des Menschen, der in Gottes Ebenbild geschaffen wurde, nämlich der erste Adam, hat es gestohlen. Er wurde von einem Gegenüber Gottes zu einem Kind auf dieser Erde vom Vater, wurde der Mensch Adam und Eva zu einem Weise, ohne Vater. Und unter der Herrschaft eines neuen Vaters, den man sich unterstellt hat, nämlich Satan selbst, er hat diese Position im Garten verloren und wurde hinausgetrieben. Dann standen Engel davor mit diesem flammenden Schwert. Es gab kein Zurück mehr in den Garten Eden. Und dann kam der Fluch auf die ganze Schöpfung. Viele Dinge, auch zum Beispiel Disteln und Dornen, ja, die gab es vor dem Sündenfall nicht, steht da drin. Ne? Der Acker ist verflucht, um deines Willen sollen Disteln und Dornen wachsen und es wird schwer werden, diesen Erdboden zu bearbeiten und unter dem Schweiße deines Angesichts wirst du dich ernähren. So, das war ein Fluch. Genauso die Frau, dass sie unter Schmerzen Kinder zur Welt bringt, das war vorher nicht so gewesen. So, es war ein Fluch auf die Frau und dann der Fluch dann über die Schlange, ja, über Satan selbst. So, also der Mensch hat seine Identität, seine Position und seine Berufung verloren. Und deswegen nennt man das den ersten Adam, die alte gefallene Schöpfung, der Weise und das Herz innen drin. Der Geist des Menschen war tot, was noch lebte, war die Seele und der Körper. So, und so lebte die Menschheit, bis Christus kam, der zweite Adam vor 2000 Jahren, vom Vater gesandt, in Menschengestalt, um all das, was der erste Adam verloren hat, wiederzuholen, wiederherzustellen. Erstens die Identität, das ist das Thema, worüber wir sprechen, wieder Söhne und Töchter Gottes, durch die neue Geburt in Christus, durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes, von neuem geboren in Christus hinein in den zweiten Adam. Nämlich ein angenommener Sohn, eine angenommene Tochter zu werden, vom Weise zur Adoption Gottes des Vaters. So. Und im Herzen wird es jetzt licht und hell, weil Christus in diesem Christ, in diesem, der das annimmt, dann lebt. Und er hat ein neues Herz bekommen und Christus lebt in ihm. Ja, wo es vorher tot war, zog das Leben ein. Was noch nicht neu geworden ist, hat man schon mehrmals gesagt, auch bei diesem Thema Blutsrinnenreinigung ganz deutlich, dass die Seele und der Körper in deinem Augenblick der Wiedergeburt nicht neu geworden ist, sondern nur der innewohnende Geist. Ja? Gut. Und der Mensch hat auch einen Auftrag wieder erhalten, nämlich zu herrschen, zu regieren und fruchtbar zu sein und das, was er von Gott empfangen hat, dann auch zu bewahren, dann in Christus. Soweit dazu vom letzten Mal. Und heute machen wir mal weiter. Amen. Weil das war noch nicht alles. Man muss sich dann noch tiefer damit beschäftigen. Was ist? Und heute geht es mal ganz speziell um diese Identität. Ja, wer bin ich in Christus? Und was hat mir Christus geschenkt? Was hat mir Christus erkauft am Kreuz? So, vielleicht kann man das Ding mal, müssen wir mal rumdrehen hier. Dankeschön. So, und da kennt die erste, also bevor wir die Schriftstellen reinkommen, möchte ich das nochmal betonen, dass es jetzt auf dieser Erde zwei Arten von Menschen gibt, nämlich den ersten Adam, das sind all die ohne Christus, und den zweiten Adam, das sind all diejenigen in Christus. Ja? Und was auch auf dieser Erde sich noch befindet, ist Satan, der Fürst dieser Welt, der existiert immer noch. Und eines Tages wird er auch aus dem zweiten Himmel mit seinen Engeln rausgeworfen und auf diese Erde kommen. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde das nicht mal miterleben, ja? Dass wir vorher da weg sind. Aber er ist noch da. Und so wie er damals versucht hat, im Garten Eden die Identität, die Position und den Auftrag des ersten Adam zu stehlen, genauso ist er ständig darauf aus, dir deine neue Identität in Christus zu stehlen, deine Position und deinen Auftrag. Und er macht dort keine Ferien, er macht kein Wochenende. Er ist rund um die Uhr beschäftigt, dir das wieder zu rauben. Ja? Und wieder durch List, durch Tücke und so ganz hintenrum dich zu verführen. Und deswegen musst du aufpassen, dass das, was dir an Christus geschenkt worden ist, dass dir das nicht wieder genommen wird, dass dir das nicht wieder geraubt wird und gestohlen wird. Weil Satan und seine Dämonen möchten nicht, dass ein wiedergeborener Christ seine Identität in Christus erkennt und darin lebt, weil es dem Christ innerlich auferbaut, die Augen öffnet und bevollmächtigt. Den Satz müsste man sich eigentlich mal notieren, weil das ist ein wichtiges Ding und dass man das auch in unserem Alltag immer mit im Blick hat, dass es jemand gibt, einem, der raubt, der stiehlt, der umbringt, nämlich Satan selbst. Und er hat seine Hierarchie, die ihm unterstellt ist, und die haben mit dir nur ein was vor, nämlich dir das zu verschleiern. Satan möchte nicht, dass ein Christ, der wiedergeboren ist, in Christus ist, diese Identität in Christus erkennt, was ihm gehört, was ihm geburtsrechtmäßig zusteht und dann darin lebt. Weil es den Christ innerlich total aufbaut, wenn du das erkannt hast, wer du in Christus bist und wer Christus in dir ist, und das dann auch leben, das baut dich innerlich total auf, nämlich den wiedergeborenen Geist. Es öffnet dir die Augen des Herzens und es bevollmächtigt dich. So, und Satan hat zwei Ziele mit uns als Christen, um uns das wieder zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Erstens versucht er, das wieder zu verschleiern und zu verbergen. Er versucht, dich in Unkenntnis zu lassen mit dieser Haltung, das ist mir doch alles egal und das interessiert mich nicht ganz so. Ich bin ja ein Christ und ich komme in den Himmel und ich versuche, die Zeit auf der Erde so gut wie möglich zu überstehen. Ja? Er versucht, diese Decke der inneren Verblendung über die Augen des Herzens beständig wieder draufzulegen, nämlich durch Desinteresse und durch mangelnde Erkenntnis. Und da steht schon im Alten Testament, wo Gott klagt, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. So, und genauso ist es mit uns als Christen, ne? Wir wiedergeboren und errettet sind, wir können geistlich verkümmern aus Mangel an Erkenntnis. Und so nutzt Satan in diesem Moment und seine Helfershelfer, seine Dämonen, nutzen unser Fleisch. Sie nutzen die Restbestände unserer alten Natur, um uns in Dunkelheit zu halten oder wieder in Dunkelheit zu bringen, nach dem Feuer der ersten Liebe. Ja, wo wir frisch bekehrt waren und so weiter, wo das richtig abging, dann versucht er das nach und nach wieder zu verschleiern und abzudämpfen und zu verdunkeln, sodass wir dieses Verständnis nicht mehr haben und dass es uns nicht mehr aufbaut, dass es uns keine Kraft mehr gibt, das Wort. Ja? So. Und dann hat er das Ziel erreicht, dann sind wir für ihn, sage ich mal, keine Gefahr mehr. Und wenn er an diesem Punkt bei einem Christen angelangt ist, geht er natürlich noch weiter. Er will unsere vollständige Vernichtung, er will unsere vollständige Zerstörung. Und wenn er dort einen Fuß drin hat, wenn er ein Stronghold gebaut hat, wenn er eine Festung in unserem Denken gebaut hat, die ihn durch Unkenntnis und Unglauben dort weit und Zweifel weiter wirkt, sodass wir das Wort Gottes, was uns in Christus geschenkt ist, dass wir das weder erkennen noch glauben, dann kann er einen Christen zum Abfall verführen, dass er vom lebendigen Glauben wieder abfällt. Und das ist ein markantes Zeichen der Zeit, bevor Jesus kommt, sagt Paulus, bevor der Herr wiederkommt, wird es zuerst den Abfall geben und dann noch was anderes. Aber der Abfall beginnt dort, wenn Menschen, die geglaubt haben, die in Christus waren, die viele Dinge gekannt haben, nach und nach lau werden und es abkühlt, bis sie vom lebendigen Glauben in Christus wieder abfallen. Und es ist ein schleichender Weg, ein Prozess. Auf der anderen Seite ist es für uns wichtig, diese Dinge des Wortes Gottes zu nehmen, im Glauben unseren Geist aufzubauen und Schritt für Schritt in Christus in diese neue Identität hineinzuwachsen. Amen. So, das sollten wir nicht nachlassen, sondern die Schrift fordert uns darin auf, denn das heißt der große Begriff Heiligung, alles, was aus dem an Restbeständen von der alten Natur des ersten Adam noch in unserer Seele und unserem Körper sich befindet, hauptsächlich in unserer Seele, das sagt Paulus, den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. So, und das ist der Prozess, wo wir drinstehen, und das recht altmodische Wort Heiligung überschreibt das Ganze. Das bedeutet nichts anderes, als wie das Kreuz von Jesus und die Kraft seiner Auferstehung im persönlichen Leben zu erkennen, zu glauben und zu praktizieren. Ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger von Jesus, ist einer, der das Wort Gottes kennt, die Wahrheit, die setzt ihn frei und der es auch tut. Amen. Wenn du deine Identität in Christus kennst und auslebst, ist es zwangsläufig, dass du auch deine Autorität in Christus, dem Auferstandenen, erkennst. Und Satan fürchtet sich vor einem Kind Gottes, welches seine Identität und Autorität in Christus erkennt. Nochmal. Wenn du deine Identität, also wer du in Christus bist, was dir Gott geschenkt hat in Christus, was dein Geburtsrecht ist, wenn du deine Identität in Christus kennst und es glaubst, darin lebst, ist es zwangsläufig, unausweichlich, dass du von dieser Identität auch deine Autorität in Christus erkennst. Denn du bist ja zum Herrschen berufen. Dass du das erkennst, welche Autorität du in Christus besitzt, wohlgemerkt in Christus, und Satan fürchtet sich vor einem Kind Gottes, welches seine Identität, wer es ist in Christus, und seine Autorität, die ihm Gott gegeben hat, hier auf dieser Erde, erkennt und praktiziert. So, und da kann es sein, dass ein Neubekehrter, der diese Schritte systematisch in Demut natürlich geht, dass sich nicht überhebt, sonst gibt es einen großen Knall nach unten, im Fall. So, und aber in Demut diese Schritte geht, kann ein Neubekehrter innerhalb einer kurzen Zeit zu einer gefährlichen Waffe werden, Gottes, der Armee des Lichts auf dieser Erde, und Satan zittert und fürchtet sich. Jeder gefallene Engel im ersten, zweiten Himmel, jeder Dämon sowieso hier unten auf der Erde, Satan selbst zittert vor einem Christen, der seine wahre Identität in Christus erkannt hat, glaubt, lebt und seine Autorität glaubt, lebt, praktiziert. Amen. Weil wer lebt denn dann in uns? Christus. Ja? Und wir lassen Christus in uns leuchten, wir lassen Christus in uns leben. Und Satan wird jedes Mal an seine Niederlage am Kreuz vor 2000 Jahren erinnert. Amen. Und am Kreuz sagt das Wort, ist Satan vollkommen vernichtet worden, all seine Untergebenen ebenso, völlig ihrer Macht entleidet, zur Schau gestellt durch Christus am Kreuz und vollkommen vernichtet. Das musst du wissen. Und diesen Sieg von Jesus Christus am Kreuz hat dir Jesus Christus gegeben. Und diese damit verbundene Autorität über alle Dämonen, auf Schlangen, Skorpione zu treten, über alle Macht und Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Amen. So, und gut, wir steigen mal ein. Das sind so ein paar, ne? Anfangs Snacks des Wortes Gottes. Das ist gut. Und deswegen, diese Wahrheiten sind da. Sie sind für jeden wiedergeborenen Christ verfügbar. Das Einzige, was an uns liegt, wir müssen das erkennen und glauben und praktizieren. Und weil du so eine Vollmacht, so eine Reinheit, so eine Autorität in Christus geschenkt bekommen hast vom Vater, hier auf dieser Erde, deswegen versucht Satan, dir das zu stehlen. Weil das Einzige, was ihm auf dieser Erde noch widersteht, ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die erkannt hat, wer sie ist in Christus und was ihr gegeben und geschenkt worden ist vom Vater. Amen. Und diese Gemeinde hier auf dieser Erde soll das Reich Gottes voranbringen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, nämlich das Reich Gottes auf dieser Erde vorantreiben und nicht nur dahin vegetieren und warten, bis der Herr kommt, sondern aktiv vorangehen. Amen. Dem Teufel immer einen Schritt voraus. Und dann wirst du alle Zeit siegreich sein. Amen. Gut, und worüber wir heute Abend sprechen werden, das sind ganz viele Bibelstellen, die ich mal ein bisschen geordnet habe, die dir sagen, was Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat, was Jesus Christus dir am Kreuz und durch seine Auferstehung erkauft hat und was jedem Einzelnen von uns bei seiner Wiedergeburt geschenkt worden ist. Es ist alles geschenkt worden. Du brauchst es bloß erkennen und abholen. Amen. Deswegen nenne ich viele Bibelstellen. Ich werde zu manchen nicht so viel dazu erklären. Schreib sie auf. Beschäftige dich mit diesem Wort Gottes. Es gehört alles dir. Und dann glauben und darin leben. Und das wird deinen inneren Menschen aufbauen. Und du wirst deinen Vater im Himmel verherrlichen. Der erste Adam, der alles verloren hatte, ich habe das vorhin schon angeschnitten, über ihm wurde ein Fluch ausgesprochen. Er wurde aus dem Garten vertrieben, ne, Schweiß ins Angesicht, die Frau eine schwere Geburt und so weiter. Und er stand unter dem Fluch. Und der neue Adam, der zweite in Christus, steht vollständig, hundertprozentig unter dem Segen. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Alles, was aus der alten Natur ist, was ja hinten auf der anderen Seite war, steht alles unter dem Fluch. Und Flüche sind die Folge von Sünde. Sünde hat immer eine Konsequenz. Das sind Flüche und danach der Tod. Jesus hat das Ganze rückgängig gemacht, weil er zum Fluch wurde für uns, damit wir den Segen Abrahams erben und den verheißenen Heiligen Geist empfangen, steht in Galater 3, 17 wohl. So, das heißt, Christus hat dir Segen erkauft und du bist zum Segen berufen, Segen zu erben, Segen weiterzugeben. Du bist als Kind Gottes in Christus ein Kind des Segens. Ja? Aus dem Fluch in den Segen. Und deswegen sagt Paulus hier am Epheser 1, das ganze Kapitel hat da richtig gute Sachen, aber ich nehme den Vers 3 mal raus, wo er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, alles, was Jesus am Kreuz erkauft hat, wir werden für dich und mich und durch seine Auferstehung, wir werden da einige Sachen anschauen, das ist alles im Himmel aufbewahrt als geistlicher Segen. Und zwar aller geistlicher Segen ist für uns verfügbar, liegt beim Vater bereit. Gott ist ein guter Vater, er gibt mehr, als wir bitten oder verstehen können. Ja? Gott ist ein schenkender Gott, ein gebender Gott. Und so hat er im Himmel, in himmlischen Regionen, jeden geistlichen Segen, den wir für diese Erdenzeit und für die Ewigkeit brauchen, hat er für uns dort hinterlegt. Jetzt ist es an uns, dass wir uns diesen Segen verfügbar machen. Und wie gehen wir da praktisch vor? Und diese Antwort steht gleich im zweiten Kapitel, Epheser 2, Vers 8. Dort sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das heißt, deine Errettung ist ein Geschenk Gottes und es ist seine Gnade. Und durch die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die er dir in Christus durch sein Kreuz und Auferstehung schenkt, kommst du hinein und holst sie in dein Leben durch Glauben. Amen. Aus Gnade durch Glauben. Die Gnade ist für jeden Menschen da, aber nur die, wie ihr heute hier seid, die Menschen, die das glauben, das heißt, ja, es gehört mir. Die das erkannt haben und die das glauben. Nur für diejenigen wird es verfügbar. Und das ist mit der Errettung so, weil Gott hat es allen Menschen zur Verfügbar gemacht. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen gerettet sind, sondern nur die, die diese Wahrheit erkennen und sie für sich in Anspruch nehmen. Für die wird es Realität hier auf dieser Erde. Kommt der Segen vom Himmel auf die Erde in ein persönliches Leben. Und dieses Prinzip haben wir auch schon im Zusammenhang mit der Agabeliebe Gottes mal betrachtet, 1. Johannes 4, 16, wo Johannes sagt, die Liebe Gottes haben wir erkannt und geglaubt. Die Liebe Gottes, die er zu uns hat. Und so hast du immer dieses Muster. Alle Segnungen, die im Himmel bereit liegen für uns, die Christus uns erkauft hat, die müssen wir erkennen und glauben. So ist es nun mal mit Geschenken. Du kannst nichts als Geschenk nehmen, wenn du nicht weißt, dass es für dich da ist. Und wenn du weißt, dass das Geschenk da ist, dann musst du das Geschenk auch abholen. Ja, das ist genauso wie wenn dir jemand eine Nachricht vermittelt und sagt, du hast ein Erbteil von 10.000 Euro jetzt erhalten, es ist auf dein Konto überwiesen. So, dann hast du eine Nachricht bekommen, und wenn du diese Nachricht liest, diese Benachrichtigung von der Bank, dann ist es für dich zur Erkenntnis geworden. 10.000 Euro auf deinem Bankkonto. So, da bist du schon mal einen Schritt weiter. Aber dann musst du selbst hingehen und muss diese 10.000 Euro abheben, um sie in bar verfügbar zu machen. Oder du überweist sie woanders hin und kaufst sowas. Das heißt, du musst aktiv werden, das, was du erkannt hast, auch praktisch in Besitz zu nehmen. Denn diese 10.000 Euro auf deinem Bankkonto, die verstauben, und werden dann vielleicht an deine Kinder weitervererbt, weil du es einfach nicht abholst. Ja, und das ist uns, Gottes Segnung liegen im Himmel bereit für uns. Christus hat sie erkauft. Wir sind Erben in Christus. Christus hat uns ein reiches Erbteil erkauft am Kreuz. Und jetzt liegt es an uns, dass jedes einzelne dieser Segnungen zu erkennen und im Glauben zu nehmen. Und damit was zu tun, ne? Was mit den 10.000 Euro, dann machst ja was damit, ich kaufe mir das oder das und jenes, was ich gerade dringend brauche. Und du setzt das ein. Du nimmst die 10.000 Euro ja auch nicht und legst sie zu Hause wieder auf die Kante. Ja? Du arbeitest mit diesem Geld, du nutzt es, du gebrauchst es. Und genauso ist es mit den Segnungen, die Gott dir gibt. Du setzt sie ein in deinem persönlichen Leben. Erkennen und glauben. aus Gnade errettet durch den Glauben. Und was mit deiner Errettung, das Muster, wie das funktioniert hat, ist es mit jedem anderen weiteren Segen, über das wir heute sprechen. So, und diese Schriftstellen, die ich euch heute weitergebe, dienen dazu, erstens, dass du die Wahrheit erkennst, weil alles, was im Wort Gottes steht, ist die Wahrheit. Alles, was Christus dir erkauft hat, gilt für dich und für mich. Und Gott hat keine Lieblingskinder. Gott hat kein Ansehen der Person, steht mehrmals in der Schrift. Er sagt nicht, dem einen gebe ich das, dem anderen halte ich zurück. Gott ist gut und er ist unparteiisch, hat kein Ansehen der Person. Das Einzige ist, wie wir Gott vertrauen. Das ist der Punkt. Gott vertraut es uns an, aber wie wir ihm vertrauen, Glauben und Vertrauen ist gleich, und es nehmen und praktizieren, sagen, ja, es gehört mir, ich lebe es aus. Das ist der Punkt. Und die Schriftstellen sollen dazu dienen, dass du die Wahrheit erkennst und dass es deinen Glauben aufbaut. Ja? Erkenntnis kommt aus dem Wort Gottes. Die Wahrheit erkennen, sagt Jesus, Johannes 8, und die Wahrheit wird euch frei machen, erkennen. Und dann sagt Paulus, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, weil Gottes Wort nicht lügt. Und das Wort baut den Glauben auf. Das heißt, die Schriftstellen, mit denen musst du dich intensiv beschäftigen, dass sie Teil deiner neuen Natur werden. Und so hat Jesus schon gesagt, Markus 11, Vers 24, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Jesus hat uns dort eine Anweisung gegeben, wie wir in einer glaubensvollen, vertrauensvollen Haltung zu Gott, dem Vater, kommen. Alles, was ihr bittet, erkannt habt und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil. So. Das heißt, meine neue Identität in Christus, dem zweiten Adam, die musst du erstmal erkennen und glauben und darin leben. Das ist, die Bibel nennt das eine Veränderung des Denkens, brauchen wir. Unsere Denkstrukturen müssen verändert werden, unser ganzes Verhalten, und zwar durch das Wort Gottes, dass wir nicht mehr so denken und so handeln wie in unserer alten Natur. Denn in Sprüche 23,7 steht, wie ein Mensch denkt, so ist er. Also fängt Gott an, deinen Verstand zu verändern, dein Denken, deine innere Sichtweise. Durch das Wort Gottes. Gut, fangen wir mal an. Der erste Punkt ist die Segnung dieser Identität in Christus. Wir sind jetzt Teil des neuen Bundesvolkes. Epheser 3, Vers 5 und 6. Wie gesagt, ich nenne jetzt mal eine ganze Reihe von diesen Segnungen, die uns gehören und erkennen und glauben. Wir sind Teil des neuen Volkes, des Volkes des neuen Bundes. Epheser 3, Vers 5 und 6. Dort sagt Paulus, dass in früheren Generationen den Menschenkindern dieses Geheimnis nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Paulus sagt hier, dass in den Generationen bis Christus, ja, es waren 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, hat die Menschheit in Unwissenheit gelebt, und erst von unserer Zeitrechnung zurück, 2000 Jahre ungefähr, hat Gott durch die Apostel und Propheten eine Offenbarung weitergegeben, nämlich die Einsicht in das Geheimnis des Messias Jesus Christus. Und das war seine ganze Predigt. Was Paulus gepredigt hat, ist Christus, 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 der Auferstandene, beziehungsweise der Gekreuzigte, der Auferstandene. In dieses Geheimnis hat Gott ihn hineinschauen lassen. Und dann im Vers 6 gibt er einen Einblick, was Teil dieses Geheimnisses ist, nämlich dass die Heiden, wir aus den Heidennationen, Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das bedeutet, all die Verheißungen des neuen Bundes, die in der Schrift stehen, Jeremia 31 zum Beispiel, an Israel und Juda gerichtet, da waren wir aus Heiden noch gar nicht inbegriffen. Der neue Bund wurde geschlossen zwischen Gott, dem Vater, und Israel und Juda. Jeremia 31, Hebräer 8 und 10. So, wobei Jesus das vollkommene Opferlamm war, der Mittler, der diesen Bund vermittelt hat, nämlich an Israel und Juda, und er ist der Hohepriester. So, und wir aus den Heidennationen hatten da noch gar keinen Zugang dazu. Die Segnung des neuen Bundes waren ausschließlich an Israel und Juda. Und Paulus sagt dann gar, dieses Geheimnis war verborgen, dass auch die Heiden, wir aus den Nationen, Teil sein dürfen der Verheißung, die Israel und Juda gegolten haben. Und so musst du anfangen, über deine Identität in Christus nachzudenken. Es war erst den Abrahams Nachkommen vorbehalten, nämlich dem jüdischen Volk, die neue Bundesverheißung. Die Heiden waren außen vor. Aber nur, weil Abraham die Verheißung von Gott erhalten hatte durch seinen Glaubensgehorsam, in deinem Samen werden alle Nationen gesegnet und ich werde dich zum Vater vieler Nationen machen. Und dieser Nachkomme war Christus, war es für uns in Christus möglich, aus den Heidennationen in die Segnung des Bundesvolkes Israel hineinzutreten und mit den Juden eins zu werden, ein Bundesvolk. Amen. Und das ist der neue Bund. Wir sind Teil des neuen Bundesvolkes. Mitteilhaber, schreibt Paulus, der Verheißung, die den Juden galt, in Christus auch uns. Und so macht Gott zwischen Juden und Nichtjuden jetzt keinen Unterschied mehr. Amen. Und das ist der Segen Nummer eins des neuen Bundes. Und wenn wir über den neuen Bund sprechen, musst du genau dort ansetzen. Weil Paulus an anderer Stelle sagt, damit die aus den Heidennationen sich nicht erheben über Israel. Weil alle Verheißung, alle Segnung zuerst den Juden und dann den Nationen. Zuerst den Nachkommen Abrahams und dann denen aus den Nationen. Und wir können dankbar sein, dass Gott uns dort hinzugebracht hat in Christus. Nämlich alle Segnungen Israels gehören in Christus auch uns. Amen. Und das gehört zu deiner neuen Identität in Christus. Du gehörst zum auserwählten Bundesvolk Gottes in Christus, eingepfropft in den edlen Ölbaum der Nachkommenschaft Abrahams. Man kann auch sagen Israel. Amen. So, und da brauchst du dir heute keine Gedanken mehr machen, deine Gene nachzuforschen, ob du jüdisches Blut in dir hast oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wenn du Christus in dir hast, hast du den Messias der Juden in dir. Amen. Nach dem Geist. Was nach dem Fleisch interessiert nicht mehr. Sondern nach dem Geist hast du den Messias der Juden in dir. Und das ist Teil dieser neuen Identität in Christus. Amen. Dieses Geheimnis, was vor Zeiten verborgen war, schreibt Paulus, ist jetzt offenbart. Und das war die Botschaft, die Paulus gepredigt hat über den neuen Bund. Das ganze zweite Kapitel spricht darüber. Ich habe nur das rausgenommen. Petrus, der Apostel der Juden, Paulus ja war der Apostel der Heiden, Petrus, der Apostel der Juden, spricht das genauso an. Und zwar im 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 spricht er die Gläubigen aus den Nationen an. Und er sagt hier, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid von Gott in Christus auserwählt, nämlich genauso wie Israel ausgewählt war, auserwählt von Gott, ein Bundesvolk zu sein, seid ihr jetzt aus den Nationen in Christus in diese Auserwählung hineingekommen. Ihr seid auserwählt, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ihr seid jetzt Könige und Priester. Wieder in eine Stellung reingekommen, die weit über das drüber hinausreicht, was Adam und Eva hatte. Wohlgemerkt, in Christus bist du eine ganz andere Position gebracht, nämlich, reden wir noch drüber, als wie Adam und Eva es hatten vor dem Fall. Amen. Gott macht es in Christus, stellt nicht nur das wieder her, was Adam und Eva verloren hatten im Garten, sondern er bringt uns von da nach da, von der Erde in den Himmel. Und wir sind sein königliches Priestertum. Dann sagt er, ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Er sagt, ihr gehört jetzt mir. Ja, nicht nur Israel nach dem Fleisch, das auserwählte Bundesvolk, Gottes Eigentum. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Und Gott sagt hier, dasselbe gilt für dich. Du bist jetzt auch Teil des Augapfels Gottes. Und wer dich antastet, tastet deinen Vater an. So. Dann check doch mal deinen älteren Bruder an die Tür. Wenn der Teufel anklopft, sagst du, Moment mal bitte, ich gehe mal zur Seite, ich schicke mal meinen älteren Bruder. Mit dem kannst du dich mal beschäftigen. Und das ist Jesus. Amen. So. Und dann sind wir berufen, die Tugenden, die Wohltaten dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, die einst nicht Gottes Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst keine Gnade empfangen habt, jetzt aber begnadigt seid. Das ist alles Teil deiner neuen Identität. Das gehört dir. Und alleine schon das reicht, wie hier steht, dass wir die Wohltaten dessen verkünden, der das getan hat. Ein beständiger Lobpreis aus dem Herzen, wenn wir das erkannt haben, was hier uns geschenkt ist, dann können wir nicht anders als wie Gott danken und ihn anbeten. So, wenn wir das jetzt mal vergleichen, die Segnung, wie bin ich in das alte Bundesvolk reingekommen? Und in ähnlicher Weise kommen wir in das neue Bundesvolk, in Christus hinein. In das alte Bundesvolk, Abrahams Nachkommen, waren Teil dieses Bundesvolkes durch ihre irdische Geburt. Ja? Ein Israelit, welchen Stamm auch immer, war ja so, die durften sich nicht mit anderen Frauen verheiraten, sondern nur mit israelischen Frauen. So, und die haben dann wieder jüdische Kinder hervorgebracht. Ne? Und die waren dann wieder Teil des alten Bundesvolkes. Also sie waren durch ihre irdische Geburt, waren sie Teil des alten Bundesvolkes. Und was war das Zeichen dafür, für die Jungs? Die Beschneidung. Die Beschneidung am achten Tag für die Jungen war das Zeichen, dass dieser zum Bundesvolk gehört. So. Wenn wir das auf das neue Bundesvolk beziehen, auf uns, wir sind in Christus hineingekommen, ebenso durch eine Geburt. Und zwar durch die neue Geburt, gezeugt von oben, sagt Jesus, gezeugt von unserem Vater im Himmel durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, sind wir hineingeboren, wiedergeboren in Christus Jesus, dem Vertreter, dem Mittler des neuen Bundes. Amen. Du kommst nur in Christus hinein, von alt in neu, vom ersten Adam in den zweiten, durch eine neue Geburt, durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. So, und Johannes 1,12 sagt uns das: Alle, die Christus aufgenommen haben in ihr Herz, denen gab Gott der Vater die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die nicht nach dem Willen des Mannes, nach dem Fleisch geboren sind, sondern nach dem Geist. Johannes 1,12 sagt Jesus das schon voraus, was Gott mit denjenigen macht, die Christus, den Messias, in ihr Herz aufnehmen. Gott gab das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an den Namen des Messias glauben, die ihn aufnahmen, das heißt durch Buße und Glauben, denen gab Gott das Anrecht oder die Vollmacht, die Autorität, ein Kind Gottes zu werden. Das heißt, dir wird eine Adoptionsurkunde ausgestellt von Gott. Und diese Adoptionsurkunde nennt die Bibel das Buch des Lebens. Ja, in dem Moment, wenn ein Mensch durch Buße, echte Buße und echten Glauben in Christus hineingeboren wird, stellt dir Gott im Vater im Himmel, stellt dir eine Geburtsurkunde aus. Und hier steht, du bekommst das Anrecht, die Vollmacht, jetzt Kind Gottes genannt zu werden. Amen. Also so eine Art wie Adoption. Gott adoptiert dich in Christus als Teil seiner Familie. Und das ist deine Identität. Nicht mehr Adam und Eva ein Ebenbild Gottes hier auf dieser Erde, sondern in Christus, wenn du Buße tust, an ihn glaubst, gibt Gott dir die Vollmacht und Autorität, das Teil deiner Identität, Teil seiner himmlischen Familie zu sein. Amen. Er gibt dir die Vollmacht. Und das wird bestätigt durch den Eintrag ins Buch des Lebens. Und das ist der wichtigste Eintrag eines Menschen. Weil wenn wir von dieser Erde gehen, werden die Bücher aufgetan. Und es gibt ein Buch für die, die im alten Adam sind, die kommen die ewige Verdammnis in den Feuersee. Und die, die im neuen Adam in Christus sind, die genau das gemacht haben, was hier in Johannes 1, Vers 12 steht, die Christus aufnahmen, die stehen im Buch des Lebens und werden die Ewigkeit natürlich bei ihrem Vater verbringen. Wo denn sonst? Er hat sie doch bereits adoptiert und sie sind in ihm geblieben. Dann gehören sie auch dorthin. Amen. Epheser 1, Vers 5, wieder eine wunderbare Verheißung. Wir sind begnadigt und angenommen durch den Vater in Christus, dem Geliebten. Dort sagt Paulus, ich sage mal mit meinen Worten, Gott, der Vater, hat uns begnadigt. Es ist reine Gnade, dass wir Teil seiner Kinder sein dürfen. Alles geschenkt in Christus. Diese Gnade ist ein Geschenk für dich. Wenn du das heute Abend mitnimmst, dass du begnadigt bist und angenommen, adoptiert in Gottes himmlische Familie, im Geliebten, in Christus. Alleine diese Aussage, was macht das? Es stärkt den Gläubigen, es baut ihn auf und es zeigt ihm, welche Identität und welche Autorität er hat im Geliebten, in Christus. Amen. So, ich widerstehe der Versuchung, in die Verse tiefer reinzugehen, aber sie sind so stark. Ihr müsst ja dann selber euch mal damit beschäftigen und den Heiligen Geist bitten, dass er das euch aufschließt. Ne? So, was geschieht denn da eigentlich mit mir? Paulus sagt in Galater 3, 26, durch den Glauben bin ich ein Sohn Gottes oder eine Tochter. Gut. Johannes sagt, welche Liebe hat uns Gott, der Vater, erwiesen? 1. Johannes 3, hatten wir letztes Mal schon, Vers 1. Welche Liebe hat Gott uns, der Vater, erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein können? Und wir sind es auch. Wir sagen es oft so hin, wir sind es schon viel zu gewöhnt, diese Aussagen, wir sind Kinder Gottes und wir sind Freunde Gottes, wir sind ist so lieb und nett. Wir sind Kind, klar sind wir Kinder Gottes, aber was sich dahinter verbirgt, zeigt sich, wie sich das in deinem Alltag auswirkt. Hast du es erkannt? Glaubst du es und lebst du es aus? Das ist die Frage. Weil alles aus dem Reich Gottes bekommen wir durch Erkenntnis und durch Glaube. So. Und deswegen möchte ich noch mal ein paar Punkte durchgehen, die gehören alle zu deiner neuen Schöpfung und meiner auch. Was passiert denn eigentlich bei der Wiedergeburt? Was passiert denn eigentlich mit mir? Was macht Gott mit mir, wenn es so einfach von Paulus heißt, durch den Glauben sind wir Söhne und Töchter Gottes? Wiedergeboren durch das Wort und durch den Geist. Was passiert da in mir? Und ihr Lieben, das ist Teil deiner neuen Identität. Kolosser 2, Vers 13 und 14. Gott hat euch, die ihr tot wart in der alten Natur, in euren Übertretungen und Sünden und dem unbeschnittenen Zustand eurer alten Natur, des Fleisches, mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergeben hat. Das Erste, was dir geschenkt wird von Gott, diese erste, wichtigste geistliche Segnung, die du erhältst, wenn du Christus durch echte Buße und Glauben annimmst, um überhaupt ein Sohn und Tochter Gottes zu werden, muss Gott erst die Trennung, die durch Adam und Eva, durch den Sündenfall und durch die Natur Satans im Menschen entstanden ist, muss Gott erst diese Trennung in dir aufheben, damit du überhaupt zu ihm kommen kannst. So, und das Erste, was Gott macht, wenn du echt Buße tust, steht hier, die Vergebung all deiner Sünden. Das ist das beste, wunderbarste Geschenk, um überhaupt in die Nähe Gottes zu kommen, hebt er in Christus die Trennung auf. Epheser 1, Vers 7. Wir haben die Erlösung durch das Blut von Jesus. Und diese Punkte jetzt, die ich jetzt noch nenne, von dem angefangen, das sind die wichtigsten, das sind die Kernpunkte deiner neuen Identität in Christus. Epheser 1, Vers 7, durch das Blut erlöst, du hast Vergebung der Sünden, du kommst vom Tod zum Leben, du bist versöhnt mit dem Vater und hast Frieden mit Gott. Wieder Frieden. Frieden und versöhnt durch das Blut seines Sohnes. Ihr Lieben, Frieden mit Gott, versöhnt mit dem Vater, deine Sünden sind dir vergeben. Vers 14 geht weiter. Gott hat auch die gegen dich gerichtete Schuldschrift ausgelöscht in Christus. Die Durchsatzung gegen uns stand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie in Christus ans Kreuz heftete. Es gab für uns, für jeden Menschen, bevor du zu Christus kamst, gab es für dich einen Schuldschein. Und der Schuldschein beinhaltet all deine Sünden. Und es gab einen, der dir genau notiert hat. Und es gab einen, der dich beständig verklagt hat vor Gott, nämlich Satan. Die geistliche Welt funktioniert wie eine Gerichtsverhandlung. Satan ist alle Zeit da, im Himmel dich zu verklagen. So, und da gab es für dich eine Schuldschrift, die war je nachdem, wie lange du gelebt hast, was du gemacht hast, die war ellenlang. Und was hat man noch gesagt? Die Folge von Sünde sind Flüche. Und das war die nächste. Deshalb war alles im Doppelpack aufgeschrieben. Von Generation zu Generation. Und wenn du zu Christus kommst und sein Opfer annimmst, musst du das Blut natürlich anwenden, dann wird deine Schuldschrift, die beständig bis zum Tag deiner Bekehrung noch gegen dich spricht, wird ausgelöscht durch das Blut. Das bedeutet, dein Buch, was im Himmel geschrieben steht, es gibt ein Buch der Bestimmung für dich, hatten wir das letzte Mal, wo all das steht, was Gott für dich vorhat auf dieser Erde. Und es gibt ein Buch deiner Taten, also was du tust. All deine Gedanken, all unsere Gedanken, all unsere Worte und all unsere Taten werden fein, akribisch, säuberlich in diesem Buch unserer Taten notiert. So. Und in dem Moment, wenn du echt Buße tust und Christus annimmst, dann lässt Gott genau das geschehen, was er mit Christus schon getan hat am Kreuz. Dieser Segen liegt bereits mit Christus da oben, an himmlischen Orten, mit Christus, dieser geistliche Segen. Er hat diese Schuldschrift ausgelöscht und jetzt wendet er das für dein Buch an. Das heißt, wenn du dich bekehrst, wird nicht nur dein Name ins Buch des Lebens geschrieben, sondern auch dein Lebensbuch kommt Jesus, der hohe Priester im Himmel, weil er der hohe Priester und Mittler des neuen Bundes ist. Er tritt auf und sagt, diese Person, erstmals große Freude im Himmel, wenn du dich bekehrst, sag, diese Person hat mich aufgenommen, jetzt hat sie Anteil an all den geistlichen Segen, die ich für diese Person aus Liebe erkauft habe. Bitte Löschung aller Sünden. Amen. Und der nächste Schritt, wenn diese Sünden gelöscht sind, kann Gott dich wieder in einen gerechten Stand vor ihm versetzen. Du wirst gerecht gemacht vor Gott. Einen Zustand, den Adam und Eva, den kein Mensch erreichen konnte von sich aus. Deswegen sind alle Religionen vom Teufel. Alle. Auch christliche Religionen gibt es auch. Ne? Wenn man nicht von neuem geboren ist in Christus, sondern sich das erkaufen will. Alle Religion ist vom Teufel. Weil alle Religion versucht, in einen gerechten Stand vor Gott zurückzukommen durch eigene Werke. Und kein Mensch kann vor Gott gerecht werden, sondern das hat Christus für uns gemacht, stellvertretend. Und wenn du an ihn glaubst, nimmst du das an. Und das bedeutet vorher echte Buße. Je tiefer die Buße ist, je tiefer ein Mensch erkennt, ich bin rettungslos verloren, meine Gerechtigkeit ist überhaupt nichts wert, ist vor Gott ein Gräuel. Umso tiefer das geht, umso schneller ist ein Christ in dieser neuen Identität drin. Ansonsten struggles im Leben etwas. Weil die Selbstgerechtigkeit kommt von Stolz und Satan hat ein Anrecht. So. Echte Demut, echte Buße bringt eine vollkommene Freiheit in die Gerechtigkeit Christi hinein. Amen. Gott setzt dich in Christus in einen Zustand, als ob du nie gesündigt hättest. Er sieht dich jetzt in Christus und du kriegst die Gerechtigkeit, die Christus hat vor dem Vater, kriegst du geschenkt. Das ist Teil deiner neuen Natur. Wir müssen es bloß ausleben. Aber dieser Segen wird dir zuteil. Amen. Eine Schriftstelle dazu, 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche, da ist die ganze Reihe Auflistung von Sünden vorher, sagt Paulus, solche sind etliche von euch gewesen, sagt er zu den Korinthern und genauso auch zu jedem anderen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das ist mit dir passiert, wenn du Christus aufnimmst. Er wäscht dich rein, er heiligt dich und er setzt dich in einen gerechten Stand vor Gott. Vorausgesetzt, du kommst nicht mit deinem kleinen Pharisäer, der sagt, oh, das muss doch Gott anerkennen mit deiner eigenen Gerechtigkeit. Dann wird es schwierig. Nur der Demütige empfängt Gnade. So, die nächste Schriftstelle dazu, wie gesagt, das gehört alles dir und das passiert mit dir, wenn du Christus annimmst. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Diesen Austausch hat Jesus getan. Das ist Teil dieser geistlichen Segnung, die für dich bereit liegen. Und die kriegst du zugeteilt. Gott nimmt dich in seine Gegenwart und sagt, gerecht in Christus, abgewaschen und gereinigt. Amen. Der dritte Punkt, 2. Korinther 5, 21. Der dritte Punkt, gehen wir wieder zurück in Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 11. Und das ist etwas, was von vielen Christen übersehen wird. Und das ist aber ein äußerst wichtiger Punkt, der mit uns geschieht, was Gott mit uns macht, wenn wir Christus aufnehmen. Das ist Teil deiner Identität. Was hatten wir vor uns gesagt? Wenn du in das alte Bundesvolk aufgenommen wirst, das Bundesvolk Israel, du wirst hineingeboren durch deine irdische Geburt und das Zeichen davon ist die Beschneidung. Und genauso ist es bei dem Volk des neuen Bundes, bei uns. Wir werden hineingeboren durch die Wiedergeburt. Und das Zeichen, dass ein Christ von neuem geboren ist, dass du zum neuen Bund dazugehörst, ist die Beschneidung. Es ist genauso wie beim alten Bund, bloß nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr Lieben, das ist ein super wichtiger Punkt. Viele springen darüber weg und leben nicht im Sieg und haben echt Probleme in ihrem christlichen Leben, wenn du diesen Punkt nicht erkannt hast, was Gott, der Vater, in dir tut, wenn du Christus annimmst. Er beschneide dich und somit setzt er das Siegel in dein Herz, dass du zum neuen Bundesvolk dazugehörst. Ohne Beschneidung kein Teil am neuen Bund. Ohne Beschneidung kein Teil am alten Bund. Ohne Beschneidung kein Teil am neuen Bund. Kolosser 2, Vers 11. In Christus, wohlgemerkt, wir reden von unserer Identität in ihm, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das ist auch schon mal super. Das heißt, diese Beschneidung des neuen Bundes, die Gott, der Vater, in dir durchführt, wird nicht von Menschenhand getan. Und sie wird nicht an deinem äußeren Fleisch durchgeführt, sondern Gott geht im neuen Bund immer tief hinein in das Herz. Ihr seid beschnitten nicht von Menschenhand, sondern durch das Ablegen des Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Weil Gott schneidet in, wenn du Christus annimmst, hier steht das, dass Gott das macht in dir, er beschneidet in dir diesen alten Adam. Er beschneidet dein Herz. Er schneidet diese sündhafte Natur des alten Adams, die geprägt ist von Satans DNA, schneidet er weg. Paulus sagt, Leib der Sünde oder Fleisch. Wenn du Fleisch hörst oder Leib der Sünde, es hat alles mit der alten Natur zu tun. Und preis dem Herrn, geschieht das bei deiner Wiedergeburt, dass Gott das entfernt. Weil Gott hasst das Fleisch. Und die im Fleisch sind, ist der alten Natur, können Gott nicht gefallen. Das heißt, Gott kann dich nicht als Sohn und Tochter annehmen, solange diese alte Natur, dieses Fleisch noch in dir und mir, in unserem Herzen drin ist. Amen. Versteht ihr? Das ist Teil deiner neuen Identität. Preist den Herrn für die Beschneidung im Geist. Das bringt unwahrscheinliche Freiheit. Du strackelst mit deinen alten Gewohnheiten, mit deinen Sünden, mit diesen, liebt mich Gott, liebt mich nicht, oder all diese Dinge. Satan hat ein unwahrscheinliches Anrecht an jedem Christen, dessen Herz nicht beschnitten ist oder da das weder erkannt noch glaubt. Amen. Und er hält viele Christen in Unwissenheit. Nimm es an, Christus hat es getan in dir. Nimm es im Glauben an. Du bist frei von dieser Knechtschaft der alten Natur, beschnitten im Geist. Durch Christus, nicht mit Menschenhand. Wer da noch tiefer reingehen will, Römer 2, 29, schreibt Paulus das auch nochmal, dass es die Beschneidung des Herzens ist. Gott geht noch weiter. Als viertes, Kolosser 2, Vers 12. Ihr seid begraben in der Taufe mit dem Christus. Und hier kommt der Mensch ins Spiel. Bei der Taufe entscheidet sich der Mensch, dass das, was in dem Inneren, was Gott im Inneren getan hat, nämlich diese innere Beschneidung des Herzens, entscheidet sich der Mensch, diese alte Natur bewusst zurückzulassen und in das neue Leben des Christus hineinzugehen. Deswegen war das in der Urgemeinde Annahme des Wortes und Taufe meistens an einem Tag. Ihr seid begraben durch die Taufe in den Tod. Das wieder macht Gottes, dass er dich vollkommen in den Tod in Christus hineingibt, dass von der alten Natur, von dem alten Adam, nichts mehr zurückbleibt. Das ist Gottes höchstes Ziel. Denn all das, was noch in uns zurück, wir sind eigentlich ein Mix, ja. Unser Geist ist von neuem geboren. Wir haben all diese Segnungen drin, die Herzen sind beschnitten, aber unsere Seele und unser Körper ist noch ständig oder hat noch viele Restbestandteile dieser alten Natur, auch selbst nach der Taufe. Alles, was wir zulassen, was wir nicht ans Kreuz bringen, lebt noch weiter. Und an all diesen Dingen hat Satan ein Anrecht, auch Christen zu schaden und sogar zu besetzen. Aber diese Aussagen, die wir aus dem Wort Gottes hören, bauen deinen Glauben auf, nimm das in Anspruch und du wirst frei. In den Tod Christi, vollkommen. Na, Tod ist Tod. das Alte stirbt und du gehst in das Neue. Und dann geht Gott weiter und er sagt, ihr seid in ihm, in Christus mit auferweckt durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott geht noch einen Schritt weiter und er bringt dich in Christus in einen Punkt rein, wo er sagt, abgewaschen, vergeben, die Sünden, Frieden, gerechtfertigt, in einen gerechten Stand mit ihm versetzt, beschnitten von der alten Natur, vollkommener Tod dieser alten Natur durch die Taufe und jetzt, sagt er, jetzt ist der Mensch soweit, in die vollkommene Autorität oder Identität des Christus hineinzukommen, nämlich in den neuen Menschen in Christus, auferweckt zu einem neuen Leben. Amen. So wie, wenn die Prozesse des Sterbens nicht gegangen werden, gibt es am Ende kein Leben. Und mancher Christ wundert sich, warum diese Segnungen des neuen Bundes so ausbleiben, weil er aus Mangel an Erkenntnis oder Mangel an Glauben oder Mangel an Willen diese anderen Schritte nicht durchgegangen ist. Du musst vollständig sterben in der alten Natur, um in der neuen Natur in Christus aufzuwecken. Amen. Denn der Sieg liegt nur in Christus, nichts in der alten Natur. Deswegen sagt Gott das hier und er macht ein gründliches Werk. Er weckt dich mit dem Christus auf, nämlich deinen innewohnenden Geist macht er vollkommen lebendig. Und so kannst du diese Schriftstelle auch viel besser verstehen, wo Paulus schreibt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und gekreuzigt heißt vollkommen na tot. Und dann sagt Paulus, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt auf dieser Erde lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt, sich selbst für mich gegeben hat. Das ist das Kernstück deiner neuen oder unserer neuen Identität in Christus. Mit Christus vollkommen gestorben, sodass nicht mehr, nichts mehr von mir in mir lebt, sondern Christus in mir. Und alles, was von mir, von dem Ich großgeschrieben, von mir noch in mir lebt, ich will und ich, aber ich und mir und meiner und mich hat man beleidigt. Und solange sowas noch zappelt in uns, gibt es kein Leben in Christus. Weil dieser Geist und das Fleisch im Kampf mit einem im Leben eines Christen stehen. Gott kann das Fleisch in uns, die alte Natur, nicht renovieren. Das ist nicht möglich, sondern das Fleisch muss mit Christus sterben. Ihr Lieben, das ist das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, die Apostel gepredigt haben. Das ist die Identität in Christus. Und Satan hasst diese Botschaft. Ein Christ, der sich selbst gestorben ist, an dem hat er keinen Anteil. Du kannst Luzifer direkt gegenüberstehen, du kannst den hochrangigsten satanischen Engelsfürsten gegenüberstehen und sie haben keinen Anteil an dir, wenn du mit Christus, ich mit Christus gestorben. Satan und seine Kumpels, die haben nur Anrecht an uns, wenn noch Teile der alten Natur sich in uns befinden. Das ist ihr Territorium. Wenn wir ihnen da Raum geben, klar, haben sie Zugang. Aber es geht darum, dieses Territorium zu schließen durch Tod in Christus, Sterben mit ihm, Beschneidung des Geistes, um mit Christus aufzuwecken. Denn dann lebt der Auferstandene in so einer Vollmacht und so einem Licht in seiner Herrlichkeit in dir, wo Jesus schon sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Amen. Wenn Christus voll in uns lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in mir. Und was ich aber jetzt auf dieser Erde noch lebe, lebe ich nicht für mich selbst, sondern für den, der mich so sehr geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, damit ich diesen Segen empfangen kann. Mit Christus zu sterben, mit Christus gekreuzigt zu sein, ist ein Segen, der so stark ist, der im Himmel für dich und mich aufbewahrt ist. Amen. Gut. So, und dann sagt Paulus nochmal in Kolosser 1,27, das sind so, ich würde das so den Kern vom Kern der neuen Identität bezeichnen, also vom Allertiefsten, wo Paulus schreibt, dieses Geheimnis war wieder auf allen Generationen der Menschen seit 4000 Jahren verborgen. Jetzt ist es aber den Aposteln und Propheten offenbart worden, Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich würde gern weitermachen. Der nächste Vers sagt nämlich, das war das, was Paulus' Auftrag war, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist der Auftrag jedes geistlichen Leiters, das zu bringen, die Leute, dass sie das erkennen, vermitteln, dass ihr Glaube auf, glauben müssen sie alles selber. Das kann niemand als Mittler machen. Jeder muss das erkennen und glauben für sich selbst. Aber damit jeder vollkommen in Christus dargestellt wird. Christus in uns ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Der lebendige, auferstandene Gottessohn lebt jetzt in dir, in deinem Geist. Es gibt 4 Bibelstellen, die im Neuen Testament Christus in uns, das sind jetzt 2 davon, und es gibt 82 oder 84 Bibelstellen, wir in Christus. Und wenn du die alle das sind dann ungefähr knapp 90 Bibelstellen, wenn du die dir alle durchnimmst, der Reihe nach, kommst du in all die Segnungen hinein, die Gott für dich in Christus im Himmel aufbewahrt hat. Weil all diese knapp 90 Bibelstellen sprechen von Christus in uns und wir in ihm. Und sie sprechen alle von dieser Identität, dem Geschenk, was Gott dir in Christus gemacht hat. Amen. Und das ist bloß ein kleiner Ausschnitt davon hier. Ja, mit Christus auferweckt, das ist auch so eine Aussage. Ja? Da denkt man, jetzt sind wir auferweckt. Aber lass uns doch mal darüber nachdenken, was passiert da in mir, wenn Gott sagt, ich wecke dich mit dem Christus auf, mit dem Christus auferweckt. Die Voraussetzung, hat man vorhin schon gesagt, ist Vergebung, Rechtfertigung, Beschneidung und der Tod. Und dann kommt die Auferstehung. Was passiert in mir? Wiederum Teil deiner neuen Identität. Hesekiel 36, 26, 27. Das ist, wie gesagt, das war Israel vorbehalten, diese Segnung, aber wir haben ja gehört, dass wir in Christus an den Verheißungen Israels Anteil haben. Und hier prophezeit Hesekiel schon, was im Herzen eines Menschen geschieht, der Christus annimmt und den Gott mit Christus aufweckt. Weil auferwecken bedeutet neues Leben, oder? Ja, etwas Neues kommt hervor. Und hier sagt Hesekiel 36, Vers 26, 27, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz, also dieses unempfindliche, dieses verstockte Herz der alten Natur aus eurem Fleisch wegnehmen, in den Tod geben, Beschneidung des Herzens, und ich will euch ein fleischernes Herz geben, ein neues. Und damit hört Gott nicht auf, sondern er sagt, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und ich werde durch meinen Geist bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Hier hat Hesekiel das beschrieben, was in mir passiert, was Gott in mir macht, wenn ich von neuem geboren werde. Wir haben das damals vom Theo, bei dem Zeugnis, könnt ihr euch noch erinnern, wo der schon im Körper zurück war, aber noch nicht wieder zum Leben erwacht war, wo er das dann erlebt hat, wo die Engel vom Himmel kamen und die Hand Gottes hier reingegriffen ist in seinen Brustkorb und hat so ein schwarzes Ding rausgenommen, weggeworfen und hat ein rotes, neues Herz in ihn hineingepflanzt und hat dann sein Leben eingehaucht. Und dann waren doch die Engel bis zum Himmel zu sehen und da einer Chefengel sagte, jetzt kommt der Heilige Geist und dann kam der Heilige Geist in ihn hinein und erfüllte dieses neue Herz und dann ist er wieder ins physische Leben zurückgekehrt. Wer kann sich noch daran erinnern, an das Zeugnis? Deo hat es erlebt, weil er war in dem Moment auf der geistlichen Seite. Er war noch nicht wieder zum irdischen Leben erweckt, sondern noch im Geist, aber schon im Körper. Und er hat das gesehen, was Gott mit ihm gemacht hat, nachdem er Christus angenommen hat. Und das, was er dort erlebt hat und gesehen hat im Geist, macht Gott mit dir und mit mir in dem Moment, wenn du von neuem geboren wirst. Er nimmt diese alte Natur raus, beschneidet das weg, wie Hesekiel hier beschreibt, und er gibt dir ein neues Herz und dann gibt Gott in dieses neue Herz seinen Heiligen Geist. Gott kann seinen Geist nur in erneuerte oder neue Herzen hineinlegen. Deswegen muss das Alte raus und das Neue rein, das neue Herz, das neue Leben in uns, im Geist, damit Wohnung gemacht wird für den Heiligen Geist. Das ist der Sinn. Damit wir den Heiligen Geist, Gottes Geist empfangen. Hier steht, dass Gott wird seinen Geist in unser Innerstes legen. Und dieser Heilige Geist wird das bewirken, was im Garten Eden schiefgegangen ist. Was ist im Garten Eden schiefgegangen? Im Land der Glückseligkeit. Der Mensch war Gott ungehorsam. Und das hat die ganze Misere ins Rollen gebracht. So, aber hier sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, damit ihr gehorsam sein können, zum Gehorsam befreit. Das bedeutet mit Christus auferweckt. Weil jede Form von Ungehorsam bringt uns wieder auf das Territorium Satans, wo er Anrecht hat. Und Gehorsam hält uns auf der Spur, in der neuen Identität. Und das, was kein Mensch tun kann, auch der frommste religiöse Mensch nicht tun kann, das macht Gott mit denen, die durch echte Buße und Glauben wiedergeboren werden. In Christus. Er nimmt das Alte raus und gibt das neue Herz rein. Und er legt seinen Heiligen Geist rein, weil dieses neue Leben in Christus kannst du nur, ausschließlich nur mit dem Heiligen Geist führen. Nicht durch das eigene. Auch noch durch die frommste Anstrengung ist nicht in der Lage, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Sondern nur mit dem Heiligen Geist. Amen. Und das ist auch der Kern des neuen Bundes. Findest du im Neuen Testament in derselben Art und Weise wieder. Und wenn du das erkannt hast, hast du auch den neuen Bund verstanden oder erkannt, daran zu leben. So. Gott will seinen eigenen Geist in dich hineinlegen und er hat dir das geschenkt. Und das ist Teil deiner neuen Natur. Nämlich du erhältst den Geist der Sohnschaft. Das hatte Adam und Eva nicht, das bekommst du. Nämlich den Geist, der von Gott kommt, der Geist der Sohnschaft. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, lieber Vater. Durch diesen Geist in dir, den Geist der Sohnschaft, ist derselbe Geist, der an Jesus ist, kannst du Gott jetzt Abba, lieber Vater nennen. Du bist jetzt vom Weise zum angenommenen Kind. Und der Heilige Geist ermöglicht das in dir. Er schafft das in dir, die Voraussetzung, dass du Gott begegnen kannst, den allerhöchsten heiligen Gott, und kannst ihn liebevoll Baba oder Abba, in Aramäisch Abba, lieber Vater nennen. Amen. Diesen Geist hast du erhalten. Römer 8, Vers 15 und 16. Wie gesagt, wir sprechen die ganze Zeit von deiner neuen Identität, alles, was Gott dir geschenkt hat, was in dir ist. Denn ihr habt, Römer 8, Vers 15, 16, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Und der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dieser Geist der Sohnschaft ruft Abba, Vater, und gleichzeitig bekommt er vom Vater den Impuls, teile diesen Menschen mit, er ist errettet. Das ist das, Heilsgewissheit kommt vom Heiligen Geist. Und ein Christ, der keine Heilsgewissheit hat, das heißt, wenn ich jetzt die Augen hier zumache, bin ich bei meinem Abba-Vater. Ein Christ, der diese Heilsgewissheit nicht hat, hat ein Problem. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem wiedergeborenen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er sagt dir ständig, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist gewertschätzt, du bist adoptiert, du bist mein Kind. Das spricht der Geist der Sohnschaft, spricht durch dich, Abba, lieber Vater, und durch den Geist der Sohnschaft spricht der Vater zu dir, mein geliebtes Kind. Amen. Das ist keine einseitige Kommunikation. Du kannst ihn Abba, Papa nennen und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und das sollte eigentlich so ein Grundbaustein unserer Gebetszeiten sein. Nee, unser Vater macht das, ich brauche das. Nee, er sagt, stopp, dazu habe ich dich nicht berufen, dass du deine Gebetsliste runterratterst. Fürbitte hat auch seinen Teil. Jetzt komm her. Sag zu mir erstmal, aber lieber Vater, wie sich das gehört. Stürm nicht in mein Studierzimmer und sag, ich brauche das hier aus meiner Liste. Und da kommst du jeden Tag mit deiner Liste. Er sagt, setz dich, komm, ich stehe vor meinem Schreibtisch auf, ich lasse mal die Universumsregierungsgeschichte sein. Wir gehen das mal nebenan, trinken einen Tee. Na, Axel, ist gut, ne? Trinken einen Tee zusammen. Und jetzt red doch mal mit mir. Dazu habe ich dich von Neuem geboren. Ich kommuniziere so viel mit meinem Sohn Jesus Christus und das ist deine Identität. Ich habe dich angenommen als einen geliebten Sohn, als ein geliebtes Kind. Jetzt setz dich jetzt zu mir und die alte Natur ist schon am Struggle. Ne? Das muss sterben. Dieses alte Fleisch, das ist die alte Natur. Die muss mit Christus sterben. Sonst kannst du die Stimme Gottes nicht hören. Und dann hast du es endlich erkannt, die Gegenwart Gottes füllt dein Herz. All diese Dinge gehören uns. Gegenwart Gottes alle Zeit. Und dann sagst du, Abba, lieber Vater. Und dann sagt er, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Schön, dass du da bist. Und so geht es erstmal. Und dann kannst du mal ruhig sein. Dann sagt er, freue ich mich mal. Ich genieße dich einfach mal. Wisst ihr, dass Gott es genießt, wenn wir so zu ihm kommen und dass er mehr an solchen Gebetszeiten interessiert ist? Erst einmal, dass wir zu ihm zur Ruhe kommen, dass wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben. Er genießt sein Schöpfungswerk. Ne? Genauso wie wir, wenn wir etwas gebaut haben oder geschaffen haben, uns hinsetzen und das betrachten und denken, oh, die Anstrengung, die ja notwendig war. Und ne? Die Prüfungszensuren, ne? Dann zu mal genießen, ne? Wenn es dann durch ist, wie habe ich da gelernt? Und einfach mal das Werk genießen. Ne? So macht Gott es mit uns. Er genießt sein Werk. Epheser 2, Vers 10. Wir sind Gottes Schöpfungswerk. Und er genießt das mit uns, was er gemacht hat. Und wir sollen ihm genießen. Und daraus kommt Fruchtbarkeit. Daraus kommt effektives Gebet. Und dann kannst du alle möglichen Gebetsarten dort von diesem Punkt aus dann tun. Daraus kommt ein gesegnetes Christenleben. Der Geist der Sohnschaft. Und ein Merkmal dieses Geistes der Sohnschaft, dass wir jetzt in dieser von Furcht geprägten Zeit uns immer wieder in unseren Geist im Glauben aufnehmen dürfen, was dieser Geist der Sohnschaft in uns bewirkt, ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, auch nicht vor Corona, auch nicht vor Great Reset oder sonst was. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, nämlich einen nüchternen Verstand. Das bringt der Geist der Sohnschaft hervor. Keinerlei Furcht mehr, nichts Furcht. Gott ist für uns, wer soll dein Gegner noch sein? Für wen sollst du dich noch fürchten, wenn dein Abba, Vater dich liebt? Weil du bist ein Kind des allerhöchsten Gottes. Vor wem sollst du dich noch fürchten auf dieser Erde? Außer vor Gott. Keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann wird es noch heftiger. Gott geht noch einen Schritt weiter, wo er dich mit Christus in so einer Einheit zusammenfügt, wie ein Braut und eine Bräutigam im Irdischen, wenn sie ein Fleisch sind. Ja, also eine Ehe, die beiden werden Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch sein und sie werden zu einer unzertrennbaren Einheit zusammengefügt. So. Und dann sagt Paulus, dass wir in eine ähnliche Einheit, aber nicht im Fleisch, sondern im Geist, mit Christus hineinkommen, wie ein Mann mit seiner Frau. Das ist Teil deiner Identität. Und das steht jedem bereit, egal ob du verheiratet oder Single bist. 1. Korinther, Paulus wusste ja, von was er redet hier, er war ja nicht verheiratet in diesem irdischen Sinn, aber er hatte im Geist eine wunderbare Gemeinschaft mit Jesus. Und er sagt hier, 1. Korinther 6, Vers 17, vorher sagt er, wer einer Hure anhängt, es wird ein Leib mit ihr, denn es werden ja, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Und dann sagt der Vers 17, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, in Christus bist du zu einer unauflösbaren Einheit im Geist mit Christus verbunden. Erkennen und glauben, ausleben. Mehr kann man jetzt dazu nicht sagen, weil das ist zu tief. Wer Jesus anhängt, wer in ihm ist, ist vollkommen eins im Geist mit ihm. Und nicht nur das, sondern dein Körper, deine ganze Person wird zum Teil des Leibes Christi. Das ist alles Teil deiner neuen Identität, eines Geistes mit Christus. Und Vers 15 im selben Kapitel, 1. Korinther 6, Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber, eure Körper, Glieder des Christus sind? Das heißt, du als Person findest dich im Leib Jesu wieder, wo auch immer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sagt die Schrift, dass Christus das Haupt ist, aber der Rest seines Körpers besteht aus wiedergeborenen Menschen. Und jeder wiedergeborene Mensch, Paulus sagt, wisst ihr das nicht? Er sagt, er wiederholt es ihn nochmal. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Und dann warnt er vor Sünde. Ne? So, und da hast du schon den schriftlichen Beleg, was ich schon mal angeschnitten habe, dass der Leib Jesu nicht aus Konfessionen und Denominationen besteht, sondern aus Menschen, die Buße getan haben, Christus aufgenommen haben, von Neuem geboren sind, die durch diese Schritte hindurchgegangen sind, was wir gesagt haben, und die dann zum Teil des Leibes Christi werden. Und zur Entrückung wird genau das geschehen. Das Haupt kommt zurück und alle Glieder sammeln sich dann um ihn herum und spätestens dann erkennt man, wer zum Leib Jesu gehört und wer nicht. Auf jeden Fall nicht diese Aufteilung, was Menschen machen, Konfessionen und Denominationen. Das auf jeden Fall nicht, sondern der Leib besteht aus wiedergeborenen einzelnen Personen, die dann untereinander wieder Glieder sind. So, was macht Gott mit unserem Körper? wenn wir in Christus sind. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt, dein Körper wird geheiligt. Deine äußere Hülle, da misst Gott so viel Würde und Wertschätzung bei, dass er sagt, dein Leib, der Leib eines Gläubigen ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. So wie die Herrlichkeit Gottes im Tempel in Israel wohnte, da bestand aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes, wo die Bundeslade war, die Schekinah-Herrlichkeit, so lässt Gott die Schekinah-Herrlichkeit, den Heiligen Geist, in uns wohnen und du bist ein wandelnder Tempel Gottes. So. Und diese Wertschätzung sollten wir unserem Körper auch zukommen lassen, aber auch uns so sehen und einander so sehen. Und dann sagt Paulus aber hier, deswegen geht achtungsvoll mit eurem Körper um, schaut drauf, was dieser Körper aufnimmt an Nahrung durch die Augen, durch die Ohren. Du kannst den Tempel beschmutzen, dass der Heilige Geist betrübt ist, oder du kannst ihn sauber halten, dass der Heilige Geist sich erfreut. Verherrlicht Gott mit eurem Leib, denn er ist der Tempel des Heiligen Geistes. So, nun diese Kinder, diese Söhne und Töchter Gottes, die dürfen noch was andere, noch eine ganz wichtige Sache immer wieder vor Augen haben. Dass es den Vater alles gekostet hat, damit wir seine Kinder, Söhne und Töchter sein können. So, wir sind absolut teuer erkauft. 1. Petrus 1, 18, Vers 19. Gott misst dir so viel Würde und Wertschätzung bei, so viel Aufmerksamkeit, dass er bereit war, für jeden einzelnen Menschen den allerhöchsten Preis zu bezahlen. Und größer geht die Liebe nicht, ne? Größere Liebe hat keiner, es sei denn, er lässt sein Leben für seine Freunde. So, du und ich, wir sind vom Vater erkauft. 1. Petrus 1, Vers 18, 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einen makellosen, unbefleckten Lammes. Jesus ist im neuen Bund das vollkommene Opferlamm. Und durch sein Blut bist du für Gott erkauft. Es gibt noch mehr Stellen, aber die findest du dann sicher in deiner Bibel lesen und kannst das alles dort einordnen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wenn du irgendwo mal ein Problem hast mit deinem Selbstwert. Ja, manche haben in der Seele echt Probleme noch mit ihrem Selbstwertgefühl. Ja, so. Und das kommt daher, weil Satan Teile unserer Seele im Fleisch noch verdunkelt hat, dass wir diese Wahrheit nicht erkannt haben. Dein Selbstwert muss auf 100% hochschnellen, wenn du diese Schriftstelle erkannt und geglaubt hast. Dass Gott dir so viel Aufmerksamkeit, Wertschätzung beigemessen hat, dass er den allerhöchsten Preis für deine und meine Erlösung bezahlt hat. Amen. Teuer erkauft. Teurer geht es nicht mehr. Und was macht Gott nach dem Loskauf? Er versiegelt, er drückt jedem Kind, das er erkauft hat, ein Siegel drauf. Nicht nur oben im Himmel eingeschrieben in das Buch des Lebens, sondern du trägst ein Siegel Gottes auf dieser Erde, nämlich, wie Gott sagt, du bist mein. Es kommt irgendwo man dann irgendwann mal, ne, dieses Malzeichen des Tieres mit diesen Zahlen und Stirn in Hand, wo der andere sagt, du bist mein. Nee, aber Gott hat seine Knechte, seine Kinder schon versiegelt in dem Moment, wenn sie von neuem geboren sind, kriegst du ein Siegel drauf. Dieser Mensch gehört mir, sagt Gott. Amen. Und die Bibelstelle dazu, Epheser 1, 13, 14, gibt noch einen anderen Kolosserbrief, nehmen wir die eine. Epheser 1, 13 und 14. In Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier steht das haargenau drin, was ich gesagt habe. Wenn du das Wort der Wahrheit im Glauben angenommen hast, hat Gott dich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und damit bist du versiegelt. Amen. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf all meine Jünger kommen, wird in ihnen bleiben bis in Ewigkeit und die Welt erkennt ihn nicht, die Welt kann ihn auch nicht empfangen. Und so ist das Kriterium, wie du unterscheiden kannst, alter Adam, neuer Adam. Die einen haben den Heiligen Geist und die anderen nicht. Paulus macht das so, Römer 8 sagt er, die den Geist Christi nicht haben, die gehören nicht zu ihm. Dieser Heilige Geist ist die Bestätigung Gottes auf deinen Glauben an das Opfer. Wenn Gott sieht, dass der Glaube des Menschen echt ist, wenn die Buße echt war, wenn der Glaube echt war, setzt er sein Siegel drauf, Heiliger Geist, rein, du gehörst mir, versiegelt bis auf den Tag der Erlösung. Und das ist die Entrückung oder die Auferstehung der Toten. Du hast die Anzahlung deines Erbes bereits erhalten. Und das bedeutet, dass wir Teil der Familie Gottes werden, und zwar der himmlischen Familie. Epheser 2, Vers 19. Das kann man nicht oft genug betonen, dass wir jetzt Teil der himmlischen Familie Gottes in Christus geworden sind. Epheser 2, 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein wunderbarer Vers, kannst du lange damit zubringen. Ich gebe mal rein. Du bist kein Fremdling für Gott, wohlgemerkt im Himmel, ne? Und du bist kein Gast, der mal kurz vorbeischaut und dann auf eine andere Galaxie abtransportiert wird. Nee, wir sind Mitbürger der Heiligen. Du bist ein Mitbürger, du hast dasselbe Bürgerrecht wie Abraham, du hast dasselbe Bürgerrecht wie Jesaja, Jeremia, wie Daniel, David. Du hast dasselbe Bürgerrecht wie Johannes, Jakobus, Matthäus, Petrus, Paulus. Du hast dasselbe Bürgerrecht. Die hatten bloß einen anderen Auftrag wie wir. Das ist der einzige Unterschied. Aber wir haben dasselbe Bürgerrecht. Und jetzt geht es sogar noch weiter. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Und die wirst du alle im Himmel wieder treffen. Du hast eine ganze Ewigkeit zu tun, mit all diesen biblischen Männern und Frauen mal zu sprechen. Und das wird total interessant. Und dann sagt Paulus hier, und das ist Teil deiner Identität, wir sind Gottes Hausgenossen. Das heißt, du wohnst mit Gott in seiner Familie. Und was ist das Haus, was Gott dir bereitet hat? Das himmlische Jerusalem. Wohlgemerkt, in der Offenbarung steht ganz zum Schluss, dass das neue Offenbarung, Neue Jerusalem keinen Tempel mehr hat. Gott zieht sich im Himmel nicht mehr am neuen Jerusalem in den Tempel zurück und schaut dann ab und zu mal raus mit seiner Herrlichkeit und sagt, okay, Audienzzeit. Nein, im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel mehr, sondern das Lamm ist der Tempel und Gott selbst. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Du kannst dich Gottes Hausgenosse bedeutet Gottes Hausgenosse oder Genosse, also im Butschen-Beigeschmack, ne, von Die Jungen, die wissen nicht mehr, was ein Genosse ist, aber wir schon. Also du bist Gottes Familienangehöriger. Weil du adoptiert bist in seine Familie, hast du Zugang ins Haus des Vaters, ins himmlische Jerusalem. Teil deiner Identität in Christus. Und du bist ein Himmelsbürger, nicht nur der Bruder Jun, der Chinese, der das Buch geschrieben hat, ne? Himmelsbürger, da wurde er ja so genannt, sondern du und ich, wir sind auch Himmelsbürger. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. So, und das ist wichtig, auch wie der deutsche Pass. Das andere zählt nämlich in Ewigkeit. Wir sind Bürger. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. So, und jetzt haben wir über das Himmlische gesprochen. Aber gleichzeitig, weil Gott unseren Geist mit auferweckt hat mit Christus, haben wir im Geist alle Zeit freien Zugang zu Gott, dem Vater, und zwar jetzt schon. Durch das Blut von Jesus Christus. Hebräer 10, Vers 19. Durch das Blut haben wir freien Eintritt in das Heiligtum. Das Blut von Jesus hat dir das erkauft. Durch sein Blut kannst du im Geist, wie ich vorhin gesagt habe, kannst dich hinsetzen und sagen, Abba, Vater, hier bin ich. Und sofort bist du bei ihm. Es ist ein Prozess, aber je öfter man das macht, umso schneller bist du drin. Du hast hier auf dieser Erde im Geist schon freien Zugang zu ihm, zu deinem Vater, durch das Blut. Und dieser Zugang geht nicht durch die Seele, durch deinen Verstand, durch dein Wollen, sondern nur durch den wiedergeborenen Geist. Alles im Geist. Bibelstelle dazu, Epheser 2, Vers 18. Denn durch Christus haben wir beide, also Juden, Heiden, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Okay. Was dir noch geschenkt ist in Christus, du bist ein Miterbe in Christus. Also du bist ein Miterbe Christi, also Gottes in Christus. Galater 4, Vers 7. Gott teilt seinen Kindern das Erbe aus. Wie gesagt, über das, was wir jetzt sprechen, Christus hat uns das durch seinen Tod erkauft, die ganzen Dinge. Und ein Erbe wird ja zuteilungsfähig nach dem Tod desjenigen. Und durch den Tod und die Auferstehung, also Tod von Jesus, ist uns das alles verfügbar gemacht. Aber das Erbe ist noch mehr, was im Himmel auf uns wartet. Und Galater 4, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und nur mal so ein Impuls, ja, wenn du dich fragst, worin besteht denn mein großes Erbteil im Himmel? Sicher hat Gott ja ein Haus gebaut da oben. Aber es gibt noch mehr. Was sagt Jesus? Lukas 12, Vers 32. Fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch als Erbe das Reich zu geben. Also die kleine Herde hier auf der Erde hat vom Vater im Himmel, weil es ihm wohlgefallen hat, als Erbteil das Königreich, das Reich Gottes empfangen. Also du darfst mit ihm herrschen und regieren. So, und das, da kannst du das jetzt besser verstehen, was Paulus jetzt sagt in Epheser 2. Vers 6. Gott hat uns mit aufgeweckt und mitversetzt in himmlische Regionen in Christus. Das ist unser jetziger Stand. Im Geist sind wir mit dem Christus mit auferweckt, mitversetzt an himmlische Orte oder Regionen in Christus Jesus. Wenn du in Christus bist, bist du in dieser Position. Und das ist auch der Ort, wo du dich im Gebet wiederfindest. Nicht nur in der Anbetung, sondern im Gebet. Von dieser Position mit Christus versetzt, mit auferweckt, haben wir jetzt eine ganze Weile darüber gesprochen, was es beinhaltet, mit versetzt, mit Christus an himmlischen Orten. Und von diesem Platz aus betest du auf diese Erde runter. Und deswegen hat Satan so eine panischste Angst vor Christen, die das erkannt haben und praktizieren. Weil wenn du auf dieser irdischen Ebene hier gegen die Mächte vorgehst, die dich bedrängen und sie zurückweist, dann hat er immer noch eine Chance. Weil wenn du auf dieser Ebene gegen diese Mächte vorgehst, gehst du in der Seele, im Verstand und er kann dich antasten. Aber er hat panischste Angst vor einem Christen, der erkannt hat, dass seine Segnung sein Geburtsrecht ist, was Gott mit ihm gemacht hat, nämlich mit dem Christus auch mit auferweckt und an himmlische Orte. Und das ist ein Ort der Autorität und Vollmacht. Und von dort oben betest du auf diese Erde runter. Das, alleine schon dieser Punkt wird dein persönliches und Gemeindegebet vollkommen revolutionieren. Dann betest du mit Vollmacht und Autorität von oben auf die Erde. Und nicht nur einfach, Jesus, mach mal dies, mach mal das. Nee, das ist nicht das, wozu Christus uns berufen hat, sondern mit Christus an himmlischen Orte. Amen. Und davor hat der Feind panischste Angst. Vielleicht noch den Punkt dazu, das kann man nicht alles durch, das wird ich euch mit Schriftstellen noch überhäufen, in des guten Glauben aufzubauen. Aber ich merke, wir kommen langsam zum Ende hier. Um das nochmal rauszuholen, die Kinder Gottes und die Söhne und Töchter Gottes sind diejenigen, die in Christus sind und Christus in ihnen. Diese vollkommene Einheit mit ihm. Und nur daraus kommt diese Segnung der neuen Schöpfung, der neuen Identität, wie Heilung, Freisetzung und keine Verdammnis mehr an Christus, Gesetz des Geistes, Lebens, Salz und Licht, Botschafter. Und ich kann eine ganze Litanei aufzählen. So. Aber es kommt nur aus dieser Verbindung, wir in ihm und er in uns. Und wenn du die Bibelstelle dazu ausschreibst, Johannes 15, 1-5, das hat der Messias Jesus Christus selbst gesagt. Weinstock, Rebe. Nur durch diese Einheit mit ihm gibt es ein fruchtbares Wachstum im Christenleben in diese neue Identität hinein. Weil viele machen auch den Fehler, die lernen die Leute und die nehmen diese Schriftstellen raus, Kind Gottes und die ganzen Segnungen, ja, und schicken die Leute damit los, das ist deine neue Identität in Christus. Dann hast du ein gewisses Wissen, Erkenntnis, aber dir fehlt der Unterbau. Du musst immer schön von unten hochbauen. Und der Unterbau ist Weinstock, Rebe. Wir in ihm, er in uns. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Eine intensive, lebendige Beziehung. Christus hinten, Christus vorn, Christus oben, Christus unten, Christus links, Christus rechts. Wenn wir in Christus sind, dann siehst du nur Christus. Und erst du solltest total begeistert sein von ihm. Amen. Christus, meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus, dieser wunderschöne Messias, dieser majestätische König und Herr und Bräutigam. Jesus, das Lamm, das für meine Sünden starb, der mir jetzt den neuen Bund vermittelt, der mein Hohepriester ist, der im Himmel für mich eintritt. Christus, Christus, Christus muss mein ganzes Lebensziel sein. Amen. In unseren Jugendzeiten, wo wir mal so einer Tagung waren, von Volksmissionskreis, kann ich mich noch daran erinnern, das Lied habe ich sehr gemocht. Da gab es ein Lied, das war ein vertonter Psalmvers. Und das fand ich so, manchen hat mir so gefallen. Und das heißt, wenn ich nur dich habe, was bedeuten mir Himmel und Erde? Wenn ich nur dich habe, ist mir genug. Also Christus. Wenn ich Christus habe, was bedeutet mir Himmel? Und was bedeutet mir die Dinge auf der Erde? Nix. Wenn ich nur dich habe, ist mir genug. Christus, Christus, oder Jesus, Christus. Christus heißt der Gesalbte. Der gesalbte Messias. Jesus, der Retter. Und er ist so weit gegangen, dass er uns alles erkauft hat am Kreuz, dir diesen Segen im Himmel hinterlassen hat. Und du darfst es erkennen und in dein Leben hineinholen. So, und dieses Christus in uns und wir an ihm hat ein Ziel, und damit möchte ich heute enden, das Ziel, zu dem Gott dich und mich, jeden Einzelnen von uns, der in Christus im zweiten Adam ist, hat er zu einem Ziel vorherbestimmt. Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29, denn die Gott zuvor herbestimmt hat. Also Gott hat dich vorherbestimmt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er vorherbestimmt. Gott hat dich auserwählt und hat dich vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist das Ziel, zu dem Gott uns ausersehen und vorherbestimmt hat, dem Bild von Jesus vollkommen gleichgestaltet zu werden. Na, in das Ebenbild Gottes. Wir sind jetzt Ebenbild von Jesus, ist diese neue Schöpfung. Damit Jesus der Erste sei unter vielen Brüdern. Er ist der ältere Bruder und wir sind die jüngeren Brüder und Schwestern. Das ist das Ziel Gottes mit deinem und meinem Leben. Dazu hat er dich vorherbestimmt. Dazu hat er dich erkauft, versiegelt, eingesetzt und all die Dinge gemacht, die wir jetzt schon besprochen haben. Amen. Das ist das Ziel dieser neuen Identität. Dass Gott viele Kinder hat im Himmel, die dem Erstgeborenen Jesus Christus gleichen. Deswegen ist er unser Vorbild in allem. Amen. Gut, ich denke, an dieser Stelle machen wir zum Freitagabend mal einen Schnitt. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du so gut bist, Herr. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Du hast den allerhöchsten Preis des ganzen Universums hast du für mich und für jeden Einzelnen von uns und für jeden, der in Christus ist, hast du bezahlt, eigentlich für jeden Menschen. Ich danke dir, Vater, dass du in deiner Liebe so weit gegangen bist, um Christus für uns zu geben als Sühneopfer, als wir noch fern waren. Und wir beten jetzt erstmal für uns, dass uns diese Erkenntnis in unseren Herzen tief hineinsingen, dass wir Glauben haben, dass das, was du uns erkauft hast, Jesus, dass es alles uns gehört und dass wir eins nach dem anderen in gewissen geistigen Fleiß auch aneignen und in unserem Leben umsetzen. Dass wir gestärkt werden und aufgebaut werden am inwendigen Menschen, um diese Liebe zu erkennen, die du in deinem Sohn zu uns hast. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, auch all jenen, die das noch hören werden. Ich bete, Herr, dass du durch deine Liebe und Gnade diese Decke vor den Augen des Herzens, Herr, all diese Verdunklung, die Satan noch draufgelegt hat in unserem Verstand, in unserem Inneren, dass du das jetzt entfernst durch deinen Heiligen Geist, dass das Wort Gottes tief in unser Herzen hineinsinkt und dass es seine Kraft entfaltet. Bete, dass all diese Samenkörner, diese vielen, die heute ausgesät wurden, die sich in deinem Wort befinden, dass es bedeckt wird durch dein Blut, Jesus, dass Satan das nicht wieder stehlen kann, sondern dass es zu Leben erweckt wird in uns. Und wir sagen dir, Jesus Christus, du in uns, du allein bist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Danke. Amen.